SWR 2.
Was soll ich mich an einem sonnigen Sommermorgen wie diesem mit dem Tod befassen, fragen Sie vielleicht, wenn Sie gleich von unserem Kontextgast einem Bestattungsunternehmen hören. Aber keine Sorge, er ist dem Leben zugewandt wie kaum ein anderer. Todesfreund und Lebemann, unter diesem Titel porträtiert Cornelia Kasis den außergewöhnlichen Unternehmer Fritz Roth aus Bergisch Gladbach. In der Sendung mit der Maus erklärt er den Kindern den Tod. Er gilt als Pionier des deutschen Bestattungswesens und als Enfant terrible der Branche. In der Nähe von Köln liegt der erste Privatfriedhof Deutschlands. Ein Wald voll eigenwilliger Urnengräber. Fritz Roth hat es möglich gemacht. Fritz Roth ist ein Lebemann ohne Todesfurcht. Er schreibt Bücher über die letzten Dinge und bekommt hohen Besuch. Anselm Grün war bei ihm und die ehemalige Bischöfin Margot Kessmann auch. Roth referiert vor Jugendlichen, vor Medizinern und Theologinnen, vor Managern, Psychologinnen und Journalisten.
Nächste Station, Bergisch Gladbach. Unsere S-Bahn endet dort. Auf Wiedersehen.
Ein regnerischer Sommertag im Bergischen Land. Ich bin unterwegs zu Fritz Roth. Mal sehen, ob die Taxifahrerin aus Bergisch Gladbach den umtriebigen und innovativen Totengräber kennt.
Ich muss zu Fritz Roth, dem Bestattungsunternehmen. Ja. Kennen Sie den?
Ja, sicher.
Danke. Den kennt man.
Ja.
Warum denn?
Was heißt berühmt, so groß ist Gladbach ja auch nicht. Ne? Aber er ist schon bekannt.
Als was denn?
Der war ja auch schon öfter im Fernsehen, ne?
Ja.
Mit seinem Baumfriedhof.
Bergisch Gladbach hat 110.000 Einwohner. Wir fahren eine Viertelstunde durch die verregneten Straßen an kleinen Eigenheimen und schmucklosen Mehrfamilienhäusern vorbei zu einem parkähnlichen Wald. Zu den Urnengräbern im Bestattungsgarten, wie meine Taxifahrerin lakonisch meint. Pütz und Rot steht auf dem Eingangsschild. Bestattungen und Trauerbegleitung. Roth erwartet heute eine Gruppe Theologen zum Referat und zum Rundgang durch sein Totenreich der besonderen Art.
Sie können mich immer aufregen, wenn Sie anrufen, also wenn einer anruft und sagt, sind Sie das alternative Beerdigungsinstitut in Bergisch Gladbach? In diesen beiden Worten, alternatives Beerdigungsinstitut, da liegt schon sehr viel drin. Was ist in der Trauer alternativ? Trauer verlangt Ausdruck, da gibt es nichts Alternatives, muss authentisch sein. Aber ein Wort, das zeigt eigentlich genau das, wie wir mit diesem Thema umgehen. Das ist das Wort Beerdigungsinstitut. Institut ist etwas sehr Kopflastiges, etwas sehr Distanziertes. Und Trauer braucht alles, nur keine Institute. Trauer braucht eine Heimat.
Ein halbes Dutzend Theologen sitzen im Halbkreis um den 63-jährigen Bergisch Gladbacher. Drei davon haben die Hände im Schoß gefaltet. Sie lächeln und horchen. Was erwarten Sie von diesem Morgen?
Wir haben eben von diesem Trauerhaus oder Haus der menschlichen Begleitung Pütz Roth schon gehört und wir wollten uns das mal angucken.
Da ich ja als Gemeindepfarrer mit Beerdigungen jährlich zu tun habe, interessiert mich das natürlich jetzt auch mal zu gucken, wie man vielleicht mit einem anderen Zugang da rangehen kann.
Frank Müllmeister, evangelischer Pfarrer in Drabender Höhe, zudem auch Schulpfarrer und auch Notfallseelsorger. Mit Trauer und Leid ist man deshalb öfters konfrontiert und Formen der Trauer, Umgangsformen, theologische Deutung, beziehungsweise wie man Menschen in Trauersituationen vielleicht noch besser helfen kann. Das wäre so mein Anliegen.
Stoßen Sie manchmal in Ihrem beruflichen Alltag da an Grenzen?
Vielleicht in den Fällen, wo ich schon einige Male angefragt worden bin, Leute, die in keiner Kirche sind, und das dann zu gestalten, dann stoßt man schon mal an der Grenze und guckt, was ist denn da möglich und was stellen sich die Leute so vor.
Überkonfessionelle Formen zu finden.
Genau, genau.
Seltsam, die Seelsorger beim Unternehmer in Ausbildung. Versteht er sich denn selbst als Seelsorger?
Nein, ich bin vielleicht ein sehr sinnlicher und genussvoller Mensch.
Und ein Klosterschüler, der Latein und Altgriechisch lernte und sehr gerne Gedichte hat und diese Zeit hinter Klostermauern nicht missen möchte. Eigentlich hatte er nach seinem Studium in Betriebswirtschaft den Traum, einen Energiekonzern zu leiten. Nun ist er Bestattungsunternehmer und das seit 28 Jahren. Durch Zufall ist er das geworden und durch Leidenschaft geblieben, sagt er. Das letzte Hemd ist bunt, die neue Freiheit in der Sterbekultur, heißt Fritz Roths neuestes Buch. Eine Kampfschrift wider den normierten Abschied. Fritz Roth scheint nicht müde zu werden, den Tod ins Leben zu holen. In der Sendung mit der Maus hat er den Kindern Sterben und Tod verbildlicht und zusammen mit Deutschlands größtem Reiseveranstalter TUI bietet er seit 3 Jahren Reisen für Menschen in Trauer an. Diese besondere Form der Pauschalreisen wurde unter anderem von GEO mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Und unter dem Titel »Ein Koffer für die letzte Reise« veranstaltet er eine Wanderausstellung durch deutsche Städte. Prominente zeigen, was sie ins Jenseits mitnehmen würden, wenn sie denn könnten. Fritz Roth gilt als Enfant terrible der Bestattungsbranche. Ist er das auch?
Das ist eigentlich eine tolle Auszeichnung, weil das sagt, ich gehe doch etwas kreativer und bewusster mit diesem Thema um, was eigentlich sehr aus der Vergessenheit, aus dem Alltag herausgenommen worden ist, aber für mich, das hört sich eigenartig an, ein lebenswichtiges Thema ist, weil Tod nicht vom Leben zu trennen ist, sondern in das Leben hineinzubringen ist und dann wird Tod auf einmal als ein Motor, eine Energiequelle für mein Leben. Ein ganz kreativer Augenblick.
Der Rundgang mit den Theologen und mir beginnt. Der Himmel weint draußen. Es ist zu nass im Garten und Wald für den Gang durch die Natur voller Skulpturen, voller Monumente des Abschieds und voller Erinnerungsstücke. Wir beginnen in einem großen Veranstaltungsraum. Heute tritt der Kabarettist Konrad Beikircher auf. 150 Karten zu 15 Euro sind verkauft. Alles hat seine 2 Schattenseiten, heißt das Programm.
Hier steht schon alles bereit.
Und dann wird das hier alles gleich jetzt umgebaut werden. Und Sie sehen, das ist auch sehr wichtig hier, es gibt keine Räume, die zu sind. Ich kann immer nach draußen gucken. So auch in den Bereichen, wo ich mit meinen Toten bin, kann ich immer nach draußen den Ruf des Lebens entdecken.
Die Theologen staunen. Bei Pütz und Roth ist viel Kultur angesagt. Davon zeugen nicht nur die vielen Kunstwerke im Garten und Haus, sondern auch der Veranstaltungskalender. Erika Pluha gibt ein Konzert. Es gibt Kochseminare für Trauernde, denn auch Trauerliebe geht durch den Magen, sagt Roth. Und es ist ein 2-tägiges Trauerseminar geplant mit einem Tänzer, einem Musiker und einer Goldschmiedemeisterin. Der Trauer eine Stimme geben, in Bewegung kommen und ein Trauerschmuckstück herstellen werden da die Themen sein. Ist Fritz Roth ein Spinner?
Das hoffe ich.
Sie sagen ja, der Tod ist der letzte Lehrmeister zu zivilem Ungehorsam. Wie meinen Sie das?
Wissen Sie, angesichts des Sarges meiner Frau oder meines Kindes, da entdecke ich, wie wir uns reglementieren lassen. Wie wir eigentlich, ich spreche ja auch von der Trauer des ungelebten Lebens, die mir dann bewusst sind, wie viel wir verpasst haben an Lebendigkeit. Und dass viele Dinge, die wir erleben, gar nicht lebendig sind, weil sie fremdbestimmt sind, weil wir ja noch eine Verordnung dafür haben und viel zu wenig spinnen und träumen. Trauer ist für mich das gleiche Gefühl, wenn diese Person, die ich verloren habe, ganz eng mit mir verbunden ist, wie das Gefühl der Liebe im Leben. Wenn ich verliebt bin, da gucke ich da auch nicht in ein Gesetzbuch rein. Aber ich öffne meine Herzensbibliothek. Ich möchte den Menschen, den ich liebe, berühren. Ich möchte ihn knuddeln. Ich möchte ihn fühlen. Und in dem Augenblick möchte ich auch das begreifen, dass das, was da tot da ist, vielleicht auf einer anderen Ebene mit mir verbunden ist. Und da helfen mir keine Verordnungen. Nach so und so vielen Stunden muss der Tote aus dem Haus. Da brauche ich einen Lebensplatz, wo ich mit ihm das Leben geteilt habe, wo ich ihn geliebt habe, wo wir uns gekloppt haben. Ich brauche Zeit. In der Liebe haben wir dieses tolle Bild. In der Liebe ist ein Tag wie 100 Jahre und 100 Jahre wie ein Tag. Und wir lassen uns alles vorschreiben. Nach so und so vielen Stunden muss einer aus dem Haus, nach so und so vielen Tagen muss beerdigt werden. Es muss auf einem Friedhof beerdigt werden. Und ich sage Stopp. Wenn wir dieses wieder selber begreifen und verantwortlich ausfüllen, denn in der Liebe muss ich auch Verantwortung übernehmen. Und ich sage so manchmal, es war gerade für Jugendliche etwas unverständlich, wir degradieren den Tod wie ein Quickie. Ganz schnell weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich habe keine Beziehung mehr, ich habe keine Orientierung mehr. Und in dem Sinne ist der Tod der beste Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam.
Hier sind wir so im Zentrum des Hauses. Ich nenne es ein Landhotel der Seele. Und wenn Sie nicht gewusst hätten, wo Sie heute hingingen, dann wären Sie nicht darauf gekommen, dass auch jetzt mindestens 20 verstorbene Menschen hier sind. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist der, dass ich sage, wenn ich gestresst bin, dann mache ich Urlaub und dann suche ich mir doch auch einen Platz aus, wo ich wieder auftanken kann. Tod löst unheimlich viel Stress aus. Und wir stecken die Trauernden dann in Bereiche, wo oft noch mehr Stress entsteht. In Institute, in Kellern, in sterilen Friedhofskapellen, Kammern, Pathologien.
Das Landhaus der Seele. Die Theologen und ich stehen in einem großen Raum mit einem breiten, weichen Sofa vor den Räumen der Angestellten des Bestattungsunternehmens. Viel Blumen und viel erlesene Gefäße auf antiken Möbeln und im Kontrast dazu moderne Kunst an den getönten Wänden. Das Landhaus der Seele. Ist Fritz Roth ein Träumer?
Wissen Sie, wenn wir keine Träume mehr haben, dann wird das Leben zum Albtraum.
Erzählen Sie Fritz Roth von Ihrer allerersten Begegnung mit dem Tod.
Meine bewusste allererste Begegnung war meine Großmutter. Ich komme von einem Bauernhof und dort war der Leben und Tod eine ganz natürliche Lebenserfahrung. Wir sind alle zu Hause geboren. Ich bin das 9. Kind. 4 meiner Geschwister sind rund um die Geburt gestorben und sie waren immer präsent. Sie wurden nicht totgeschwiegen. 5 blieben über. Ich bin der Jüngste, bin der einzige Junge, habe 4 ältere Schwestern. Der Jüngste und der einzige Junge zu sein, dann noch eine Großmutter zu haben, das war wie ein 6er im Lotto. Und meine Großmutter war eigentlich meine Leibeigene. Sie stand mir rund um die Uhr zur Verfügung, machte die besten Butterbrötchen, den besten Vanillepudding und den besten Kakao, den ich zu jeder Sekunde einfordern konnte. Und dann starb sie. Ich war 6 Jahre und wir wurden nicht weggeschickt. Und das halte ich heute für den Ausschlag geben, dass ich diese Arbeit mache. Ich wurde nicht vom Tode entzogen, sondern ich durfte aus meinem begrenzten kindlichen Blickwinkel mit diesem unvertrauten Thema in einer vertrauten Umgebung, sprich zu Hause, ohne Zeitdruck, vertraut werden. Ich konnte begreifen, dass Tod nicht etwas Theoretisches ist, sondern das Überbegreifen, den Ursprung aller Sinnlichkeit, ich dem Tod wieder eine Dimension, eine Erfahrbarkeit geben konnte und dass er Realität ist. Er war mitten im Leben drin und für mich war es Normalität. Wir spielten draußen und gingen zur Großmutter hin, drehten uns wieder rum und sagten, jetzt will ich wieder einen Kakao haben, saßen aber auch da und weinten mit den Erwachsenen auf unsere Art. Es war Normalität.
Und heißt begreifen auch anfassen dürfen?
Das ist es für mich. Ich lade wieder zu ein, wieder über Berühren, wieder berührt zu werden. Und in dem Wort Berühren, auch so ein wunderbares deutsches Wort, da liegt auch Ruhe drin. Zur Ruhe kommen, innehalten und in der Ruhe dann auf einmal entdecken, dass Stille und Ruhe niemals still ist, sondern dass darin so viele Bilder, sagen wir, wenn ich jetzt als kleines Kind den Geschmack des Kakaos, das Gespür des Vanillepuddings, einfach das Lachen der Großmutter, aber auch ihre Macken einfach wieder erfahre und ich entdecke, dass das, was sie beseelt hat, in der Ruhe auf einmal eine unheimliche, andersartige Lebendigkeit bekommt.
Noch immer regnet es draußen. Wald und Garten triefen. Wir bleiben drinnen im Haus.
Hier sind wir in der Bibliothek, wo alle gängige Literatur zu Sterben und Tod drin gesammelt ist. Aber ich sagte Ihnen gerade, diese Bücher können Sie alle vergessen. Selbst die ich schreibe, können Sie alle vergessen. Wir meinen heute, alle schwarz auf weiß nach Hause bringen zu müssen. Haben aber selber alle Bücher der Weisheit in uns, in unserer Herzensbibliothek.
Ein Raum mit vielen Büchern in dunklen Gestellen. In der Mitte ein großer Tisch für Gespräche. An den Wänden ein eindrückliches Dokument des Abschieds. Eine vielteilige Folge, gezeichnet von einer Tochter, die das Gesicht ihrer sterbenden und dann toten Mutter skizziert hat. Eine Chronologie des allmählichen Verschwindens. Eindrücklich und, wie Fritz Roth sagt, unverwechselbar, eigenwillig und herzlich. Aus der Bibliothek des Herzens eben, wie er, der Bücherschreiber, auch immer wieder sagt. Er glaubt an das Gute im Menschen. Ist er ein Gläubiger, frage ich ihn.
Oh ja, ich glaube schon. Ich glaube an das Leben, ich glaube an den Tod und ich glaube auch, dass Leben durch den Tod niemals tot ist, sondern eine neue Lebendigkeit, wie auch immer sie ist. Und sie wird nicht so sein, wie wir Christen es uns vorstellen. Aber es wird sein.
Mehr Spiritualität fordern Sie.
Ich wünsche sie mir. Für mich ist jede Begegnung mit einem Toten eines der größten erfahrbaren Gottesbeweise. Da kann ein Toter noch so viel mitgemacht haben. Das im Tode ruhende Gesicht spiegelt mir immer wieder in seiner Endlichkeit, als hätte es was gesehen, was uns so schwer fällt zu sehen, ja zu glauben. Und wir versuchen, den Toten noch schön zu schminken, ihn chemisch zu behandeln, weil wir selbst in den Scheinwelten leben, in denen der Tod nicht die Realität und damit auch seine Spiritualität bekommt, sondern weil er hergestellt und wie eine Maske ist und ich nicht mehr über den Tod hinaus wieder eine andere Dimension entdecken, ja letztendlich sagen, glauben kann. Und Glauben bedeutet Vertrauen für mich einfach. Hat nichts mit den Vorgaben zu tun, sondern ich vertraue mir, vertraue meiner Lebendigkeit, vertraue meinem Gegenüber und vertraue, dass wir alle aufgehoben sind in einer Ordnung, die Sinn macht.
Fritz Roth ist gegen teure Leichenhemden und für die Lieblingsbekleidung des Menschen im Sarg. Er ist gegen namenlose Gräber und gegen die Mitteilung auf Todesanzeigen, man möge doch bitte von Beileidsbekundungen absehen. Er ist gegen das Schminken von Leichen und für das wahre Totenantlitz und gegen Experten, die die Trauer einteilen in Trauerphasen und Theologen mit Trauerphrasen. Er kommt richtig in Fahrt, wenn er all das sagt. Was braucht es denn eigentlich am Ende, frage ich den Geschäftsmann.
Ich brauche wieder eine Gesellschaft, wo man von Herzen weint und von Herzen lacht. Dass wir keine Roboter sind, dass wir nicht cool und smart sind, sondern dass wir Typen sind. Ein Unikat und hoffentlich auch ein Unikum.
So, jetzt kommen wir mal hier hin. Hier finden kleinere Veranstaltungen statt, kleinere Trauerfeiern. Manchmal, was ich auch sehr, sehr beeindruckend finde, ist, dann steht der Sarg in der Mitte und die Leute sitzen drumherum. Einmal mal in die Mitte nehmen.
Nun sind wir an einem großen Raum angekommen, die Theologen und ich. An dessen Decke hängt eine Skulptur des Künstlers Knop Ferro, ein ebenso monumentaler wie filigran golden geschwungener Strang, Symbol vielleicht eines Lebenswegs. Kunst ist überall, sie ist aber frei von konfessionell gebundenen Symbolen. Auch das ist dem umtriebigen Unternehmer wichtig. Versteht er sich überhaupt als Unternehmer?
Ja, ich unternehme sehr, sehr viel, weil ich auch denke, wir haben eine Verantwortung, unsere Talente nicht nur in unserem Beruf, in unser Leben, sondern auch in die Gesellschaft hineinzubringen. Und ich überprüfe, ob mein Leben, meine Taten dem Gemeinwohl dienen. Und das ist Unternehmertum pur.
Wenn Sie jetzt aber so beseelt vom Tod sprechen, wie Sie das gerade tun, was antworten Sie jemandem, der sagt, Sie verherrlichen den Tod? Der Tod ist grausam. Der Tod ist fürchterlich.
Ich verherrliche nicht den Tod, ich lade ein, dem Tod seinen Stellenwert zu geben, seine Natürlichkeit zu geben. Wissen Sie, der Tod wird viel grausamer, wenn er mir gestohlen wird. Wenn ich vom Tode ferngehalten wird, dann macht der Tod mir in meiner Lebendigkeit Angst. Natürlich ist der Tod schlimm, weil Trauer mein Herz zerbricht. Aber es wird grausam, es wird unmenschlich, wenn ich mich nicht selber persönlich damit auseinandersetzen kann, wenn es nur noch auf einer virtuellen, theoretischen Ebene ist. Und für mich ist das beste Beispiel gerade bei Jugendlichen. Es kommen ja sehr viele Jugendliche zu mir, die wirklich in erschreckender Weise wissen, wie man einen mit der Kettensäge filetiert. Die wirklich wahrhafte Meister des Todes sind, des virtuellen Todes, der aber dann auch im Verbund mit dem Tod Horrorszenarien aufkommen lässt, sie eigentlich in ihrer Lebendigkeit sehr beschränkt. Und diese gleichen Jugendlichen haben viele Verluste schon in ihrem Leben gehabt, aber nie den realen Tod gesehen. Und wenn ich mit denen dann zu dem realen Tod hingehe, der für den, der damit leben muss, sehr grausam ist, und jetzt in der Begegnung mit dem realen Tod legen auf einmal der Deutsche dem Türken oder dem Kosovo-Albaner die Hand auf die Schulter, entstehen auf einmal Berührtheiten, die zu Gesprächen führen, die oft viel tiefer sind als mit Erwachsenen und für mich immer eine Bestätigung sind, wenn wir dem Tod wieder die Würde und die Begreifbarkeit geben. Und über diese Begreifbarkeit, über dieses wirklich Zerstörerische, kann ich dem Augenblick oder meinen Chancen, meinem Leben andere Dimensionen geben. Und ich verherrliche nicht, sondern ich lade ein, gebe beidem wieder jedem seinen eigenen Tod.
Sie laden auch dazu ein, den Tod persönlich zu nehmen.
Ich möchte einladen, holt den Tod nach Hause. Lasst ihn zu Hause. Wir sterben ja meistens in Kliniken. Wir haben keinen Einfluss darauf, wo wir sterben, aber ich habe einen Einfluss darauf, wo ich jemand betrauere. Und für mich ist nochmal sehr ausschlaggebend der Gedanke von Mascha Kalecko, die mal geschrieben hat, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Den Tod der anderen muss man leben.
Das heißt, die Hinterbliebenen spielen die Hauptrolle, nicht nur der Leichnam.
Nicht der Leichnam. Einem Toten kannst du materiell nichts mehr Gutes tun. Aber in der Auseinandersetzung mit diesem Tod kann ich für mein Leben sehr viele neue Werte entdecken. Wissen Sie, für mich noch mal so ganz deutlich, ein junger Mann machte Suizid, zog seinen Ring aus, schrieb einen Brief und warf sich unter den Zug. Es blieb nur eine Hand übrig. Der ganze Körper war über 3 Kilometer verstört. Und wir haben alles eingesammelt und dieses Eingesammelte wie ein Torso gewickelt, in seinen Anzug hineingelegt, darum sein Hemd gelegt und in einen Ärmel nur die eine Hand, die unverletzt war. Und die Frau hatte Gelegenheit, ihre Zeit, das glaube ich waren 7 Tage, ihre ganze Wut rauszulassen. Sie hat vor den Sarg getrampelt, sie saß alleine mit 2 Kindern da. Aber was war, als wir den Sarg nach 6 Tagen zumachte? Da hatte er an seinem Finger wieder den Ring.
Zen-Meditation, die beginnt immer mit einem Schlag im Kopf. Und Sie stehen hier in einem Raum, das ist ein Hammerraum. Das ist gerade für Menschen, die andere begleiten, sehr wichtig. So sieht es in der Seele derer aus, wo Sie heute Nachmittag das Trauergespräch führen. Der Tod, da kann ich noch so vorbereitet sein, bricht in die Alltäglichkeit meines Lebens.
Nun sind wir an einem Kellergeschoss. Durchs Kellerfenster dringen riesige Gesteinsbrocken. An der Wand hängt ein Messinglämpchen, Zeugnis von einem Alltag, als die Welt noch in geordneten Bahnen verlief. Wir stehen in einer künstlerischen Installation, die veranschaulichen soll, wie es in der Seele von Menschen aussehen könnte, die eben von einer Todesnachricht ereilt worden sind. Die Theologen staunen. Später werden wir in Fritz Roths Musée Sentimental geführt, einem hellen Raum voller Erinnerungsstücke, Hilfe gegen das Vergessen. Ein mit Goldpapier gefaltetes Segelschiffchen, eine Taschenlampe, getrocknete Blumen und viel, viel anderes. Fritz Roth wird nicht müde, uns all das zu erläutern. Da und dort kommt er gar ins Schwärmen. Ist er ein Nekrophiler? Ein Freund von Freund Hein?
Überhaupt nicht. Also ich sage sehr dem Leben zu, Aber ein Leben, wo der Tod nicht ausgegrenzt ist, sondern ein Leben, wo der Tod mein täglicher Lebensbegleiter ist, aber in dem Sinne, dass er sagt, der Ruf des Lebens, jede Sekunde da, nimm ihn, genieß ihn, bring die Welt zum Blühen.
Fritz Roth, etwas, was Sie heute im Gespräch mit den Theologen gesagt haben, hat mich sehr erstaunt. Ich kenne den Ausdruck gar nicht, aber dass da so oft bei Todesanzeigen steht, von Beileidsbezeugungen, ist abzusehen. Was steckt in Ihrer Meinung nach hinter einem solchen Wunsch?
Dieser Satz trägt auch zur Sprachlosigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Tode bei. Wir werden immer sprachloser für den Tod und für das Leben. Und es werden Mauern aufgebaut zwischen den Trauernden und denen, die nicht betroffen sind. Es ist Angst vor Berührung, es ist Angst vor Nähe, es ist Angst, vielleicht in diesem Augenblick auch in seinen Schwächen zu zeigen. Kontrolle zu verlieren. Wir müssen ja cool sein, smart sein. Es ist also so ein Zeichen dieser so kopflastigen Gesellschaft eines Lebens, was theoretisch wird und damit immer mehr entseelt wird.
Ja, das ist es. Sie wollten.
Wir müssen leider.
Wir müssen.
Das ist ein Problem. Aber das
die Zeit ist um. Die Theologen müssen weiter. Die Arbeit ruft in ihren Gemeinden im Bergischen Land. Was nehmen Sie mit von diesem Weiterbildungsmorgen?
Also ich fand beeindruckend, dass Herr Roth zum Ausdruck gebracht hat, dass der Tod zum Leben gehört und dass überhaupt die Spiritualität auch gerade angesichts des Todes eine wichtige Rolle spielt. Und ich denke, das ist zunehmend.
In vielen meiner Gedanken bin ich bestärkt worden, auch auf diesen Weg weiterzugehen, dass es gerade darum geht, dass die Trauer auch individuell auch gestaltet wird mit Hilfestellung.
Ich fand es faszinierend, dass man das Leben mehr in den Blick nehmen sollte und sagen sollte, jeder Tag ist ein Geschenk und nutze jeden Tag und lebe nicht einfach so einen Tag hinein. Das fand ich spannend und wichtig.
Von dem, was ich gehört habe, ich wurde persönlich selber ermutigt, nochmal mit den Lebenden über den Tod zu reden. Merke auch in meinen Predigt vielleicht oder in anderen Dingen.
Gibt es auch Dinge, die Sie jetzt gehört haben in dieser Zeit, die wir zusammen verbracht haben, wo Sie sagen, da habe ich noch ein Fragezeichen, da bin ich nicht so sicher, da bin ich auch skeptisch.
Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber der Tendenz, dass am Ende die Religion oder die Weltanschauung sozusagen relativiert wird und wo die christliche Botschaft dann bleibt bei der Beerdigung.
Der Meinung würde ich mich anschließen. Was wäre jetzt das speziell Christliche, was man da als Beitrag, als Hilfestellung anbieten könnte?
Also für mich ist der Tod nicht der Freund heilen, sondern doch der letzte Feind. Also insoweit ist das kann das kein Freund werden, meine ich.
Bei mir stellt sich immer die Frage, ob das mit diesem Selbstleben beenden irgendwie, wie man damit umgehen soll.
Zu guter Letzt eine sehr persönliche Frage an Fritz Roth, den Bestatter und Trauerbegleiter, den Kämpfer für Gestaltungsfreiheit in den letzten Dingen. Welche Musik wäre ihm wichtig bei seinem eigenen Abschied von dieser Welt?
Eines meiner tollsten Sänger, den ich verehre. Ich bin ihm leider nur auf Distanz auf den Bühnen begegnet. Ich hätte ihn so gerne mal hier oben zu einem Konzert gehabt. Das ist Luciano Pavarotti. Dieser Mann singt aus dem Bauch heraus, der singt reine Sinnlichkeit, reine Lebendigkeit. Und sein Nessu Dorma, das finde ich so ein mutmachendes Lied, keiner schlafe, seid wach. Und Nessu Dorma wird auf jeden Fall gespielt. Ich habe eine Liste, die zurzeit auf 4 Stunden Musik ist, weil Musik ist meine Welt. Und meine Frau kürzt die auf 5 Minuten zusammen, da haben wir die Diskussion. Aber auch da muss ich sagen, das ist meine Vorstellung und ich komme wieder auf Mascha Kalecko zurück. Es können nur Empfehlungen sein. Ich würde es schön finden, wenn Nessun Dorma gespielt oder gesungen würde. Aber den eigenen Tod, den stirbt man nur. Den Tod der anderen muss ich leben.
Mit Nessun Dorma geht das Porträt von Fritz Roth zu Ende. Cornelia Cassis hat es gestaltet. Das neueste Buch von Fritz Roth heißt Das letzte Hemd ist bunt und ist im Campus Verlag erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.